Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast für Langstreckenläufer.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser. Du hast unseren Gag versaut, wir haben es gerade besprochen.
Der Podcast, der nicht ausgezeichnet wurde, das war mein Text.
Der Podcast, der nicht beim E3 Podcast Award ausgezeichnet wurde, ja.
Aber immerhin nominiert war.
Ja, wir möchten uns bedanken. Es hat sehr viele Nominierungen offensichtlich gegeben und wir haben sogar einen kurzen Auftritt in der Show gehabt auf Radio quasi. Aber ich glaube, gewonnen haben wir nicht. Oder warst du heute bei der Frühstückssendung eingeladen, weil die Sieger des Awards waren heute um 6 Uhr schon live?
Na, war ich nicht, aber du machst ja doch manchmal Sachen ohne mich. Warst du vielleicht dort?
Nein, ich war nicht dort. Und es waren leider keine Sport-Podcasts in den Top 20, aber wie gesagt, wir sind einmal auf Sendung erwähnt worden.
Die Moderatoren haben sich gegenseitig Podcast-Titel vorgelesen und haben versucht zu erraten, worum es in dem Podcast geht.
Nächste Runde.
Sitzfleisch.
Boah. Sitzfleisch bekommt man, wenn man lange irgendwo sitzt, wenn man im Wartezimmer sitzt. Mhm. Boah, es könnte alles sein. Es könnte ein Arzt-Podcast sein, der über seine PatientInnen spricht, die Sitzfleisch kriegen.
Die in der Zeit, während sie auf den Arzt warten schon selbst Medizin hätten studieren können.
Richtig, richtig. Oder es geht in die Lebensmittelschiene tatsächlich.
Ja, da bist du kalt unterwegs.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast für Langstreckenradfahren,
dem Podcast aus 1001 Kilometern
mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
Schwierig, das war schwierig. Das
Christoph war fies. Strasser ist Langstreckenläufer und sein Betreuer ist der Florian Kraschitzer.
Ja, jede Presse ist gute Presse. Nehmen wir es in der Kategorie.
Genau, wir sind im Radio gewesen. Und über die Details, ob man Radl fährt oder läuft, muss man jetzt nicht so streng urteilen. Wir nehmen jede Werbung gern.
Aber wirklich nochmal vielen Dank an alle da draußen, die uns nominiert haben. Es waren einige. Wir freuen uns sehr darüber. Und Straps, du musst dein Instagram ein bisschen mehr nutzen, um solche Sachen zu pushen, dann würden wir es dann vielleicht auch mal in die Top 20 zu schaffen.
Aber es war ein Juryentscheid schlussendlich und ja, das hat uns trotzdem sehr gefreut, aber wir wollen ja heute da über einige andere Sachen reden und zwar haben wir heute wieder eine Episode vorbereitet auf Anregungen hin. Wir haben einige Fragen gekriegt Anfang des Jahres so zum Thema Ausrüstung, Aufbau technischer Seite der Autos für die Radrennen, Ernährung, Training. Und darüber werden wir reden, aber zuerst haben wir noch ein paar aktuelle Dinge, nämlich Stichwort Trainingslager. Wir sind beide gerade aus einem solchen Retour gekommen vor kurzem.
Genau, und ich würde sagen, nachdem meins kürzer war und wahrscheinlich nicht so interessant war, werden wir gleich mal, dass du bist über deinen Schatten gesprungen und du warst ja lang ein Verfechter vom im Keller auf der Walze fahren und lass dich hin und wieder. Ich glaube, das ist jetzt dein drittes oder viertes Trainingslager überhaupt im Winter, was dich dazu hinreißen hast lassen.
Naja, ganz so selten nicht, aber es ist bei weitem nicht so, dass ich einer bin, der jedes Jahr wohin fährt, sondern halt manchmal, wenn es passt und jetzt hat es einfach auch mehr Gründe gehabt. Es war irgendwie so die Gesamtsituation ein bisschen erdrückend die letzten Jahre und es war es einfach wieder mal sehr schön, einen Tapetenwechsel zu haben. Und ja, auf Gran Canaria war ich noch nie und jetzt haben wir gedacht, es kann nicht sein, dass ich jetzt 15 Jahre professionell Radsport machen und nie auf der Radlfahrerinsel Nummer 1 war. Das kann nicht sein. Und deswegen 14 Tage dort gewesen und ich muss sagen, ich verstehe wirklich, warum die Insel so beliebt ist. Es ist echt, echt fein.
Radsportinsel Nummer 2 maximal. Nummer 1 ist unbestritten. Aber was hast du gemacht? Bist du einfach für Umfänge gefahren, was so der klassische Inhalt ist von einem Trainingslager oder hast du was Spezielles gemacht?
Es ist ja recht früh für Trainingslager. Die anderen Male war ich meistens so Mitte, Ende Februar oder erst so in den März hinein. Und jetzt waren, ich bin nicht bis zur Ausbelastung gefahren, also weder von der Intensität her noch von den Umfängen her, weil das Jahr ist noch lang und bis zu den ersten Wettkämpfen ist auch noch Zeit. Das heißt, jetzt brauche ich noch keinen Formhöhepunkt. Aber es war natürlich logischerweise viel Umfänge dabei und ein paar intensive Ausfahrten. Wobei, ich bin ja deswegen noch nie auf Gran Canaria gewesen, weil mir einfach das Profil am Anfang so ein bisschen abgestoßen hat. Weil ich mag halt gern trainieren mit effizienten Kilometern. Und auf Gran Canaria ist es so, es gibt wirklich fast nur Höhenmeter. Es gibt Anstiege und steile Abfahrten. Das heißt, 3.000, 4.000, 5.000 Höhenmeter pro Tag sind keine Seltenheit. Und du hast wirklich viel Passagen bergab, die ja einfach keine Trainingszeit sind, weil wenn du 6 Stunden trainieren willst, musst du halt 7,5 bis 8 Stunden am Radl sitzen. Und ich mag halt dann doch gern, wenn man sagt, das Training ist halt nach 6 Stunden, bin ich 6 Stunden in der trainingswirksamen Zone unterwegs gewesen. Nur man lernt halt auf Gran Canaria dann einfach den Stress irgendwie abzulegen und sie auf die schöne Landschaft zu konzentrieren, einfach das zu genießen. Und nicht nur auf dem Wattmesser und auf dem Pulsmesser zu schauen. Es ist dort wirklich, es schaut ein bisschen aus wie Grand Canyon Umgebung mit Stilfser Jochstraßen. Es ist, du könntest dort eine Dokumentation über das Race Across America dran. Es schaut aus wie in Arizona. Du siehst keinen Unterschied.
Und du hast einige, zumindest die erste Woche warst du noch recht konsequent, deiner Trainingseinheiten auf Strava gepostet sogar. Und da habe ich was gesehen, was ich schon lang nicht mehr gesehen habe, was mir damals, wie ich die Ausbildung zum Radsportinstruktor gemacht habe, gesagt worden ist, das ist Schnee von gestern, das macht man nicht mehr. Aber auf einmal hat der Straps wieder K3-Training ausgepackt.
Ja, genau, das macht schon Sinn. Also waren einige Male drinnen und dann kommt auch noch dazu, dass man auf den Anstiegen, das sind da alles wirklich steil, gar nicht anders aufgekommt als im K3-Bereich. Also da komme ich auch nicht mehr im Grundlagenbereich nach oben, wenn es 20% Steigung hat. Und ich habe dort wirklich das erste Mal, seitdem ich im Besitz dieses Radls bin, ich war mit dem Roubaix dort, also das ist für vom Komfort her auch ganz gut, weil die Straßen dort nicht immer gut sind, aber es hat eben diese SRAM-Übersetzung drauf und ich bin wirklich so grantig und genervt von dieser 46-33er Übersetzung fahren, weil man einfach im Ebenen nicht damit fahren kann. Es ist viel zu leicht. Es ist wie eine Kompaktkurbel. Und nicht einmal beim Race Around Austria hätte ich das braucht, weil da fahre ich mit 36 vorne und hinten 11-28 nach 3 Tagen nonstop Radlfahren noch immer SQ-Teil und das verschiedene Joch und es geht. Aber auf Gran Canaria tatsächlich habe ich den ersten Gang einige Male braucht, wenn so 20% Rampen aufgeht und da ist dann nichts mehr mit Grundlagentempo. Das heißt, da ist dann K3 sehr oft vorkommen, ja. Also 60 Trittfrequenz und mittelhohe Leistung, ja.
Und die restliche Zeit, das ist schon wahrscheinlich auch für die, wir sagen immer, du bist Profi, aber du hast ja doch den Job und du hast dein Business drumherum. Wenn es dann wirklich so auf Trainingslager bist, die Regeneration ist dann schon nochmal was ganz anderes. Ich denke, das ist der größte Benefit, den man hat von so einem Trainingslager wahrscheinlich.
Man regeneriert anders, vor allem im Kopf. Es sind die kleinen alltäglichen Sachen, die halt im Kopf herumschweben, die zum Touren sind. Dort lässt man einfach besser los, wie wenn man im eigenen Umfeld ist. Und man tut Sachen im Vorfeld erledigen, man hat im Nachhinein wieder einiges zum Touren. Aber eben der Entspannungsfaktor ist halt einfach nicht vergleichbar mit daheim. Ich habe aber noch ein paar Dinge erlebt auf Gran Canaria, die wirklich cool sind. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, die Straßen dort sind wirklich eng, kurvig und steil, aber diese bei uns, gerade in Wien und Graz, also dort, wo man es dringend braucht, beliebten SUV-Autos, also die sportlichen Geländeautos, gibt es dort nicht. Da fährt man Renault Clio und Fiat 500 und lustigerweise, diese SUVs gibt es im gebirgigen Gelände gar nicht. Das habe ich sehr interessant gefunden und Autos sind eher ein interessantes Thema, weil halt bergab es wirklich zum Aufpassen ist. Wir haben auch einen Tag ein Leihauto ausborgt, gemeinsam am Ruhetag, und man kann dort wirklich nur langsam fahren und es ist halt bergab echt zum Aufpassen, dass man nicht am Auto hinten drauf fährt, die meistens Touristen, so wie ich selbst auch, die fahren ja dann wirklich oft mit Schritttempo um die Kurven, man sieht nichts, man hat wenig Platz, es ist oft nicht wirklich zweispurig, sondern sehr schmal. Und bei jedem Auto hängen hinten ein paar Radlfahrer drauf, die warten, ob sie irgendwann vorbeikommen. Und da muss man halt echt geduldig bleiben und ja, bergab halt ein bisschen relaxed das Ganze angehen. Was natürlich die Bremsen freut. Ich habe im letzten Moment vor dem Wegfahren wieder ein Argument, warum ich die Scheibenbremsen so gern mag. Ich habe noch schnell neue Scheibenbremsen, also Bremsbeläge braucht. Und dann bin ich draufgekommen, für die SRAM Red passen nicht unbedingt SRAM Red Bremsbeläge, weil es gibt auch da unterschiedliche, das nicht einmal der Radlhändler weiß. Und dann habe ich beim Einbauen um 5:30 am Abend halt gemerkt, hoppala, das passt nicht. Und dann bin ich noch mit meinem rostigen Stadtradl durch die Stadt gesprintet und habe dann im dritten Geschäft, wo ich gewesen bin, doch noch die richtigen gekriegt. Das war etwas mühsam.
Ja, das könnte an den Scheibenbremsen liegen, das könnte aber auch an der mangelnden Auseinandersetzung mit deinem Gerät liegen. Vielleicht gibt's Leute, die wissen, welche Belege an welche Bremsen gehören.
Ja, ich bin sogar im ersten Geschäft nicht ganz richtig beraten worden, weil ich eigentlich davon ausgekommen bin, dass der das Radl genau kennt, weil ich es dort auch im Prinzip bekommen habe. Also von Specialized gesponsert, aber dort abgeholt und es hat trotzdem nicht genau passt. Also es dürfte halt an der Regalwand, wo 50 verschiedene Bremsbeläge hängen, gar nicht so leicht sein, den Überblick zu behalten. Das war mit Felgenbremsen wesentlich einfacher, aber es ist auch eins der wenigen Terrains gewesen, wo ich erstens wirklich die Leistung der Scheibenbremse geschätzt habe. Das macht dort auf der Insel schon Sinn.
Wenn du wieder zu knapp auf ein Fiat 500 aufgefahren bist, wo Tourist mit Strohhut drin gesessen ist.
Da war es auf jeden Fall praktisch, ja. Und auch das fehlende Kettenblatt, wo ich nicht wirklich vermisst, flache Passagen gibt es sehr wenig. Trotzdem verstehe ich bis heute nicht, wie man auf die Idee kommen kann, beide Kettenblätter plus die Leistungsmessung in ein Teil zu konstruieren und dass man nicht ein Kettenblatt tauschen kann. Und dann ist das natürlich schwer lieferbar und nur als Paket erhältlich. Und deswegen habe ich jetzt halt immer noch diese kleine Übersetzung drauf. Mal schauen, ob ich in Zukunft da was dran ändere. Aber ich verstehe halt nicht ganz, warum man nicht einfach ein einzelnes Kettenblatt tauschen kann, so wie bei allen anderen. Nachhaltig ist das nicht wirklich. Aber ja, ich will jetzt nicht zu sehr über den Hersteller, der mich nicht sponsert und auch der Konkurrent sponsert mich nicht, lästern. Es gibt sicher Leute, die SRAM super finden und das soll auch so sein.
Sonst musst du auf deine alten Tag hin noch ein bisschen an deiner Trittfrequenz arbeiten.
Ja, möglich. Wie war das jetzt bei dir? Trainingslager war auch für dich jetzt in einer anderen Form gerade Thema.
Ja, Trainingslager. Ich war 4 Tage mit meiner Partnerin langlaufen. Das war sehr cool. Jeden Tag 3 bis 3,5 bis 4 Stunden langlaufen ist auch gutes Training, aber bei meiner schlechten Langlauftechnik sehr wenig Grundlage dabei. Also ich bin immer sofort in sehr hohen Herzfrequenzbereichen und da sind dann 3 Stunden schon richtig anstrengend und dann habe ich mir auch das Wellness in der Therme verdient danach.
Und das gute Essen hoffentlich.
Und das gute Essen, obwohl wir bisschen daneben gegriffen haben beim Hotel und das war so ein Kinderhotel mit einem riesigen Speisesaal, wo 300 Leute eng an eng gesessen sind, die Kinder nur so herumgewuselt haben. Aber der Vorteil ist, wenn es ein Buffet gibt für Kinder, dann werde ich auch satt, weil dann gibt's Nudeln und Pizza und Pommes.
Das klingt gut. Wir waren Selbstversorger, selbst gekocht. Da ist man nämlich auf der sicheren Seite, vor allem wenn es um die Menge geht, weil manchmal ist das echt frustrierend, wenn es nur so à la carte Sachen oder so gibt und kein Buffet und dann muss man entweder vor dem Essen oder nach dem Essen zusätzlich daheim essen. Das ist irgendwie frustrierend. Und wenn man selber kocht, haben wir jetzt die großen Menschenmengen vermieden und da weiß man, was drinnen ist und vor allem wie viel drinnen ist.
Zurück aus dem Trainingslager wartet wieder der triste Alltag auf dich im Keller Walzen fahren. Aber da hast du jetzt auch abgegradet. Du bist jetzt nicht nur zum Direct Drive Trainer, sondern auch, aber vielleicht magst du selber erzählen, dein neuestes Upgrade. Also es ist, steht nicht mehr viel zwischen dir und deiner Zwift-Karriere.
Ja, ich bin wirklich heuer das erste Mal von der mechanischen Rolle auf den Smart Trainer. Also, wie hast du das jetzt vorher gesagt oder wolltest du das sagen?
Wie ich es versucht habe zu sagen, war Direct Drive Trainer.
Okay, genau, das Wort kenne ich gar nicht. Auf jeden Fall Smart Trainer kann man, glaube ich, auch sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jahrelang wirklich auf der uralten mechanischen Walzen gern trainiert und gut trainiert. Und ich glaube, das hat auch wirklich etwas gebracht, weil ich halt einfach das aktiv treten gelernt habe, selber das Tempo machen, selber die Intensität zu bestimmen und nicht das vorgegeben zu kriegen. Aber es war natürlich schon brutal, weil vor allem vom Sitzen her merkt man dann oft wirklich, es ist halt sehr starr, es ist keine Bewegung im Radl und man hängt irgendwann einfach nur mehr oben. Und gerade wenn du dann am Aufleger bist, ich weiß nicht, ob du das kennst, Flo, man sitzt dann nicht so sauber. Man hängt dann irgendwie oben, dann tut man mit einer Hand noch irgendwas am Handy oder am Tablet herum oder schreibt eine Nachricht und man wird immer schiefer wie auf dem Schreibtischsessel, wenn man zum Lungern anfängt. Und jetzt habe ich eben dieses Boomboard das erste Mal getestet und es ist im Prinzip ein beweglicher Untersatz, der unter den Trainer gestellt wird. Das hat auch zusätzlich den Sinn, dass es die Geräusche und die Vibrationen auch noch dämpft. Das heißt, es freuen sich auch die Nachbarn. In meinem Fall wurscht.
Ich die bin Maulwürfe im Keller vielleicht.
Aber grundsätzlich, es ist nicht jeder im Keller beim Training. Es gibt Nachbarn, die freuen sich drüber, wenn es leiser wird und nicht vibriert. Und das Boomboard funktioniert so, dass es sich seitlich bewegt. Du hast links und rechts zwei Federn drinnen oder du kannst zwischen zwei Federn wählen, zwischen einer härteren und einer weicheren. Und wenn du jetzt im Wiegetritt bist, wenn du einen Sprint machst oder Intervall, dann bewegt sich das Radl so, wie es es auch in echt auf der Straße tun würde. Und ich finde das deswegen wirklich cool, weil wenn du jetzt normal oben sitzt, bewegt es sich leicht. Der Satteldruck wird wesentlich verringert. Weil das war eigentlich immer das Problem, dass es wirklich unangenehm wird und auch beim Sitzen nach vielen Stunden oder nach vielen Einheiten. Und jetzt hat es eine natürliche Links- und Rechtsbewegung. Im Wiegetritt geht es richtig nach links und rechts. Und man lernt irgendwie trotzdem das Bikehandling. Man verlernt es nicht. Die natürliche Bewegung bleibt erhalten. Und was ich auch zum Beispiel merke, wenn ich mit dem Zeitfahrer drauf bin, dann ist es so, wenn du am Zeitfahrrad sitzt, möchtest du trotz der Tretbewegung den Oberkörper gerade halten und stabil halten. Und das kannst du natürlich dann lernen, wenn sich das Rad bewegt. Wenn das Radl sowieso starr ist, dann ist dein Rücken auch starr. Und deswegen gefällt mir das wirklich sehr.
Hast du da zusätzlich dann eine kleine Erhöhung fürs Vorderrad oder wie hoch ist das Ganze?
Der Untersatz fürs Vorderrad ist der gleiche. Du stößt quasi den Smart Trainer mit dem Vorderraduntersatz auf dieses Boomboard, befestigst es dort, stößt links und rechts die unterschiedliche Federhärte ein und die ganze Einheit ist dann am Board oben. Das heißt aber, das Ganze hat ungefähr eine Höhe von, ja, ich schätze 10 cm. Wenn du vom Rad absteigst, ich bin das erste Mal fast überknöchelt daneben gestiegen und habe einen Meter nach hinten so einen kleinen Ausfallschritt machen müssen, weil halt plötzlich du ins Leere steigst. Du bist das Absteigen, du steigst weiter nach unten als normal. Also bitte aufpassen für jeden, der das einmal versuchen möchte.
Okay, also es ist nicht nur der hintere Teil des Smart Trainers steht auf dem Board, sondern die ganze Einheit mit Vorderrad.
Ganz genau.
Ja. Okay.
Und es gibt eben zum Beispiel auch noch dieses Boomboard Light, das ist nur eine Schaummatte, das ist ja wesentlich günstiger. Das ist sozusagen die Light-Version davon. Da sind keine Federn drinnen, die man einstellen kann. Das ist auch in erster Linie für die Geräuschdämmung, für die Nachbarn. Und dann gibt es zum Beispiel noch Zubehör, so einen Desk, der höhenverstellbar ist, so ein kleiner Tisch, wo man dann eben sein Tablet, sein Computer, seine Getränkeflaschen draufstellen kann.
Werbung. Die meisten Anmeldungen für die Saison 2026 sind jetzt schon abgeschlossen und vielleicht haben die ersten schon ihre Einladungs-E-Mails bekommen und sind dann bei der Finalisierung ihrer Anmeldung draufgekommen. Die allermeisten Rennen verlangen einen Versicherungsschutz, um sich final anmelden zu können.
Und selbst wenn keine Versicherung vom Rennveranstalter verlangt wird, muss ich sagen, ist es halt auch in meinem Interesse, dass ich in der Hinsicht gut abgesichert bin, weil ich meine,
wer hat nicht schon mal einen Sturz gehabt oder einen Raddiebstahl oder eine Verletzung, und dann muss ich mich nicht auf die Rennleitung verlassen, sondern da möchte ich mich selbst absichern.
Und genau dafür gibt es die Allianz Ultraschutz, die Fahrradversicherung speziell für Radfahrerinnen von Radfahrerinnen, weil der Jakob und der Konrad sind selbst aktive Radfahrer und kennen die Probleme, die damit einhergehen. Verletzungen oder, wenn es glimpflich ausgeht, nur unter Anführungszeichen, Materialschäden. Und gegen das alles kann man sie mit der Allianz Ultraschutz absichern.
Wer von uns hat das nicht schon mal gehabt, dass irgendwas schiefgegangen ist beim Radlfahren, und dann schaut man manchmal blöd, dass dann plötzlich die Standardversicherungen das nicht absichern. Und vor allem, wenn es innerhalb eines Rennens ist, steigen fast alle aus. Und deswegen finde ich jetzt, das, was der Jakob und der Konrad anbieten, und das wird wirklich individuell maßgeschneidert, das ist jetzt nicht so ein Online-Formular, wo du irgendwas eingibst und dann bezahlst du für irgendeine Versicherungsleistung, sondern das ist echt Anfrage, dann wird Kontakt aufgenommen, dann checkt man kurz die Situation, dann wird individuell geschaut, was kann man am besten machen, und dann ist man für einen Betrag von 3,80 Euro im Monat dabei.
Nicht nur Rennen, sondern auch normale Bikepacking-Abenteuer sind damit abgedeckt. Mehr Infos zur Allianz Ultraschutz gibt's auf www.ultraschutz.de. Werbung Ende.
Kommen wir zum nächsten Thema, und das ist uns beiden wirklich eine Herzensangelegenheit. Wir haben dazu aufgerufen, dass ihr, liebe Hörerinnen, uns schreibt, was ihr erlebt habt im Ultraradsport, im Langstreckenradsport, und wir haben unglaubliche 85 Bewerbungen bekommen, und da waren wirklich super Sachen dabei, und wir können natürlich leider nicht alle einladen, aber wir werden im Laufe des Jahres immer wieder auf diesen Pool zurückgreifen und hin und wieder Gespräche mit sehr interessanten Gästen und Gästinnen suchen, und da waren echt super Sachen dabei, tolle Bewerbungen. Leider haben wir nicht genug Folgen, um alle unterzubringen.
Ja, wir könnten jetzt wirklich die nächsten 2 Jahre nur die ganzen Gespräche führen. Und wir haben natürlich selbst auch einiges vor. Wir haben ja schon ein paar Folgen eigentlich vorab produziert mit Gästen, die auch gewünscht worden sind per E-Mail. Aber es waren eben dieses Mal dabei wirklich Geschichten von jungen Leuten, die sehr motiviert sind und irgendwie mit voller Energie ins Abenteuer starten. Es waren von älteren Fahrern Geschichten dabei, die immer noch trotz höheren Alters voll motiviert sind. Es waren Geschichten dabei von Charity-Projekten für einen guten Zweck, von Enttäuschungen, von Scheitern, von großartigen Leistungen. Manche waren sehr lustig, manche waren mitreißend, inspirierend. Ein paar Mal haben wir feuchte Augen gehabt beim Lesen. Und vielen, vielen Dank für die ganzen Zuschriften. Ich habe alle E-Mails beantwortet. Und wir möchten noch 2 besonders schöne Sprüche oder Zitate vorlesen, die mit dabei waren. Das erste ist vom Stefan. Da geht es um eine Teamleistung beim Restaurant Niederösterreich, und er schreibt: Die Erkenntnis nach dem Finish war, unser Team harmonierte perfekt, und ein weiteres Leben ohne Rad ist zwar denkbar, aber nicht wirklich sinnvoll. Wir sind stolz auf das, was wir neben unseren Beruf und Familien als Team zu Wege gebracht haben. Zum Beispiel Mondzöten statt Zimtschnecken essen und trotzdem laut Jawohl schreien. So wie sehr gut gefunden. Also Mondzelten kennen wir in der Steiermark nicht, aber das klingt auch noch an einer süßen Möhlspeise. Jedenfalls, solange man Jawohl schreit, darf man jede Süßspeise essen, bin ich der Meinung.
Ein zweites Zitat, das du da rausgesucht hast, darf ich jetzt vorlesen. Ich werde es versuchen, so schön wie du zu schaffen. Probieren wir mal. Ich lebe nicht das Langstreckenfahren. Vielmehr ist mein Leben eine Langstreckenfahrt. Alles hat mit Ausdauer zu tun, auch wenn es mit einem Sprint begann. Vom Holger. Sehr schön. Obwohl er wahrscheinlich zu viel Details über seine Eltern weiß, wenn er sagt, sein Leben hat mit einem Sprint begonnen.
Tommy, sollte man nachfragen, wie das genau gemeint ist.
Also, wie gesagt, wir haben uns riesig gefreut über die Zuschriften. Und wir werden im Laufe des Jahres einige Gäste da einladen zu uns, Gespräche mit ihnen führen. Das wird super. Und ja, war sehr, sehr guter Vorschlag von euch da draußen, das so zu machen. Und wir freuen uns echt drüber. Und das wird ein gutes Projekt.
Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil von der heutigen Aufnahme, und zwar das Thema ein paar Ratschläge, Tipps und Tricks. Und wir möchten jetzt eben aufgrund von Fragen, die wir gekriegt haben, diese Themen durchgehen.
Beginnen wir mit einer Frage, die wir oft kriegen, auch schon oft beantwortet haben, in verschiedenster Art und Weise, die aber wirklich oft kommt, weil es für Neueinsteigerinnen wirklich das Schwierigste ist oder das am schwierigsten nachzuvollziehbare Thema ist. Einfach, wie soll mein Pacecar ausschauen? Was soll drin sein? Was für Funktion soll ein Pacecar überhaupt erfüllen?
Und vor allem, welches Auto ist geeignet für ein Begleitfahrzeug, für ein Betreuerauto und jetzt für ein Racer und Niederösterreich eine Rad-Challenge oder für so ein bis zwei Tagesrennen? Was muss das Auto kennen und was muss man noch zusätzlich einbauen?
Ich würde gleich beginnen. Der wichtigste Punkt ist, mein Papa sagt immer, read the fucking manual. Also das ist der Ausgangspunkt einer jeden Diskussion darüber, was steht im Regelbuch. Das Pacecar muss einmal in allererster Linie regelkonform sein. Es gibt Rennen, da sind Wohnmobils als Pacecar nicht erlaubt. Es gibt Rennen, da darf man mit dem Wohnmobil als Pacecar fahren. Es gibt Rennen, da sind Kastenwegen erlaubt, nicht erlaubt. Das ist einmal die allererste Frage, die man sich stellt. Was ist erlaubt?
Dann ist die Frage, was ist günstig? Da haben wir eigentlich aus deinem Erfahrungsschatz, Flo, eben auf meinen Notizzettel geschrieben, Flo, Doppelpunkt, Golf. Und wir haben ja beim Race und Dieders gleich drüber geredet, aber bitte erzähl uns nochmal als, ich weiß nicht, Best-Practice-Beispiel oder ist das eher Worst-Practice, würde ich es nicht nennen, aber es war halt so Untergrenze.
Es ist, sage ich, die absolute Untergrenze von einem Auto ist ein dreitüriger Golf. Es geht, einer meiner Crewmitglieder ist 1,94. Es geht tatsächlich zu dritt in diesem dreitürigen Golf 26 Stunden hinterm Radfahrer herzufahren. Ist aber nicht ideal. Aber ich sage einmal so, wenn man kein Geld hat für ein Mietauto, wenn man niemanden hat, kennt, der ein größeres Auto zur Verfügung stellen kann oder will, es geht, aber was wir jedenfalls empfehlen würden, was ein wichtiges Feature ist, ist einfach ein bisschen eine Größe, jedenfalls in der zweiten Sitzreihe auch Türen und idealerweise wäre eine Schiebetür in der zweiten Reihe. Das ist wirklich ein sehr gutes Feature, das ein Auto Pacecar haben muss, kann, soll.
Solange man keine Schlafpause macht im Rennen, ist im Prinzip alles nicht so entscheidend, weil du geht's nur darum, dass die Crew drinnen sie zurechtfindet, aber sobald eben geplant ist, dass der Radlfahrer dann einmal Pause macht und schlafen geht, braucht man mehr Platz natürlich. Und der Schiebetür ist wirklich für mich das Wichtigste, wenn ich mich um ein Auto kümmere, für egal wie lang das Rad drinnen ist, Schiebetür ist Pflicht. Einfach damit man von der hinteren Sitzreihe dann auch betreuen kann, nebenher fahren kann und da ist einfach durch ein Fenster zum Beispiel mit runtergelassener Scheibe zu wenig Platz. Wichtiger Punkt ist auch noch Scheinwerfer oder Zusatzscheinwerfer. Auch ganz wichtig, was steht in den Regeln? Es ist jedes Jahr etwas strenger geworden, das gleiche gilt auch für die Lautsprecher. Es ist natürlich cool, wenn AC/DC Thunderstruck läuft und man fährt gerade in Kansas ins Gewitter rein, in den Mördersturm und es blitzt schon am Horizont, es gibt coole Stimmung. Aber beim Race Around Austria wäre es Disqualifikation, weil da sind einfach keine Außenlautsprecher erlaubt und schon gar nicht mit Musik. Das heißt, ganz wichtig,
oder das zu lesen. A Penalty, wie es auch uns schon passiert ist, aufgrund der Außenlautsprecher.
Genau, wir haben über die Außenlautsprecher gesprochen. Da gibt's andere Regeln, aber Außenlautsprecher mit Musik werden brutal hart mittlerweile geahndet. Also da ist wirklich, steht im Reglement drinnen, Disqualifikation. Aber es ist bei jedem Rennen anders. Man muss sich einfach damit auseinandersetzen. Genauso bei den Scheinwerfern. Natürlich ist es cool, wenn du Scheinwerfer am Dach hast und du fährst über eine Kuppe und du hast von oben das Licht und es leuchtet schon quasi in die nächste Abfahrt hinein, du hast die perfekte Sicht, aber auch das ist teilweise verboten aufgrund Gegenverkehr und dass man eben das, den Gegenverkehr gefährdet durchs Blenden. Das heißt, da braucht man gar nicht so sehr ins Detail gehen, man muss erst wissen, ob es erlaubt ist oder nicht. Zum Beispiel beim Ram darf ich Zusatzscheinwerfer haben bis zur Motorhaube oder tiefer. Und da ist es dann eben ganz genau mit der Höhe geregelt.
Ja, also das ist, aber Außenlautsprecher, Zusatzscheinwerfer sind jedenfalls nice to have, wenn erlaubt, sind aber nicht essentiell, vor allem nicht für kürzeres Rennen. Weil eine Nacht oder zwei Nächte schafft man von der Müdigkeit her noch so, dass man als Radfahrer konzentriert genug bleibt, um im normalen Fernlicht oder mit einem sehr guten Radfahrlicht durch die Nacht zu kommen. Erst wenn es viel länger dauert, sind Zusatzscheinwerfer wichtig.
Die vom Auto jederzeit aus- und eingeschalten werden können. Das heißt, der Fahrzeuglenker braucht unbedingt einen Schalter, wo er sofort abschalten kann, wenn Gegenverkehr kommt. Und was auch gut ist, das ist allerdings im Auto, entweder drinnen oder nicht, ist Kurvenlicht. Das macht sehr viel aus. Bergab in der Nacht, Serpentinen, Kurvenlicht bringt eigentlich richtig viel.
Wir kriegen immer ganz viele Kommentare betreffend der Warnblinkanlage. In manchen Rennen verpflichtend, bei manchen Rennen nicht einmal erlaubt, sie einzuschalten. Wenn sie verpflichtend ist und es gibt einen Technikaffinen, eine Technikaffine im Team, dann kann man das vielleicht, das Geräusch abzwicken oder abschalten, weil ich selber, ich höre es einfach nach ein paar Minuten nicht mehr, aber wenn man da sehr empfindlich ist, dann kann man vielleicht das Klacken von der Warnblinkanlage abstellen.
Ja, was zum Thema Sicht und Licht und Nachtfahren noch wichtig ist, Brillen, glaube ich, sind eh selbstverständlich. Wir werden jetzt nicht jede Position auf der Packliste durchgehen, aber es gibt halt Brillen, die auch in der Nacht wirklich für gute Sicht sorgen, vielleicht einen leichten Gelbton haben, den nochmal die Kontraste erhöhen, und möglicherweise braucht man unterschiedliche Brillen für Tag und Nacht, oder es gibt eben welche, die Gläser haben, die sich automatisch verdunkeln und wieder heller werden.
Noch ganz kurz zum Pacecar. Unser Motto ist eigentlich immer so wenig Technik wie notwendig. Weil immer, wenn man irgendwas Technisches hat mit Elektronik, mit komplizierter Technik, das kann alles kaputt werden. Deswegen ist bei uns die Kühlbox zum Beispiel nie elektrisch betrieben, sondern das ist einfach nur eine Kühlbox und da wird Crashed Ice oder Kühlakkus reingehauen. Und das ist es dann. Und wenn man dann ein paar Stunden nur lauwarme Getränke hat, dann ist es halt so. Aber die Gefahr, dass das irgendwie die Elektrik vom Pacecar hinmacht und irgendeine Sicherung fliegt und das Auto sich nicht mehr starten lässt, ist dadurch gebannt.
Und es wird ja mit Eiswürfel viel schneller kalt, wie jetzt Zigarettenanzünder, angesteckte, elektronisch betriebene Kühlbox. Das dauert auch viel länger und frisst Strom und bringt die Kabel zum Glühen. Und heiße Kabel können auch irgendwann schmelzen, wie wir alle schon einmal mitgekriegt haben.
Kabel, ganz kurz, soll da Selbstverständlichkeit sein, aber man kann nie genug USB-Ladekabel dabei haben. Und zwar alle USB, Micro-USB, Mini-USB und USB-C, weil man weiß nie, was man braucht. Und verschiedene Rücklichter, verschiedene Vorderlichter, verschiedene Navigationsgeräte, verschiedene Wattmesser, verschiedene elektronische Schaltungen haben verschiedene Stecker. Und da sollte man allzeit bereit sein, all diese Dinge, die man zwar vor dem Start laden sollte, aber auch während des Rennens laden zu können.
Ja, zum Thema Navigationsgeräte, muss man sich vorher gut überlegen, wie man das macht. Also entweder hat man irgendwas mit Computer, Laptop, dann braucht man eine Laptop-Halterung oder auch der, was hinten vielleicht das Ernährungsprotokoll macht, soll irgendwie wissen, wo sein Laptop steht, wie er ihn befestigt. Denn nur am Schoß zu haben, ist nicht unbedingt angenehm. Und wenn man ein Navigationsgerät, ein klassisches, hat, das man auf die Scheibe mit einem Saugnapf gibt, es funktioniert nicht jedes Navigerät, das meine GPX-Route importiert. Das heißt, zum Beispiel der Garmin Montana kann das, aber eben nicht jedes Gerät, da muss man sich vorher ein bisschen damit auseinandersetzen, dass man da wirklich das dann importieren kann und das dann unterwegs ablesen kann. Was ich vorher fast vergessen habe, ich habe noch zum Thema Lautsprecher oder Zusatzscheinwerfer außen befestigen, mir aufgeschrieben, Doppelklebeband für Notfälle, weil eigentlich kann man sehr gut mit Magnetträger, wo man zum Beispiel Ski aufs Dach gibt, Dinge befestigen, aber ich habe das einmal erlebt, man mietet ein Auto, fährt hin, holt das Auto ab, bockt die Magnetträger aus dem Koffer und siehe da, sie halten nicht, weil
das Auto ein Plastikdach hat.
Genau, Plastikkarosserie. Und dann kannst du mit Magnetträger brausen gehen, wie wir sagen. Und dann hilft nur mehr das Doppelklebeband und dann viel Spaß beim Abziehen. Also bevor man Doppelklebeband aufs Auto gibt, bitte gut überlegen und probieren, weil es kann sein, dass man da dann, sagen wir mal, Stunden bis Halbtage verbringt, um die Karosserie wieder von Doppelklebeband zu befreien.
Wenn das Budget gibt, würde ich sowieso Mietautos empfehlen, weil das eigene Auto ist sowieso schade, jemanden zu bitten, sich das Auto auszuleihen und dann solche Dinge zu veranstalten, da muss man die Person schon sehr mögen. Also wenn es Budget dafür gibt, würde ich immer ein Mietauto empfehlen, was nämlich auch den Vorteil hat, dass man dann immer die Option hat, ein Auto mit Automatikschaltung zu nehmen. Das ist ein sehr nice to have, ist jetzt nicht das Allerwichtigste, aber würde ich in der Prioritätenliste schon recht oben ansetzen, weil man mit dem Auto sehr langsam bergauf fahren muss. Und das ist mit der Automatik einfach leichter und angenehmer. Und man kann wirklich immer hinter der Athletin, hinter dem Athleten herfahren und muss nicht im Finsteren bergauf stehen bleiben, hinterherfahren, stehen bleiben, sondern man kann wirklich die ganze Zeit hinterherfahren.
Die ganze Zeit fahren kann man allerdings dann, wenn man Reservereifen mit hat. Das habe ich mir auch noch notiert. Ist gerade in Amerika immer wieder ein wichtiges Thema. Da gibt es fast ja standardmäßig einen Defekt am Reifen. Und Reservereifen im Auto muss dann halt auch verfügbar sein. Das heißt, man muss wissen, wo ist er, wie wird er gelöst, mit welchem Werkzeug wird er montiert und ist der Verschluss vielleicht gerade eingerostet oder muss man den vorher mobilisieren. Also sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist vor dem Start ein guter Zeitpunkt und nicht dann, wenn man einen Potschen hat und am Bankett steht mit der Warnblinkanlage und dann nochmal schaut, ob überhaupt ein Reservereifen da ist oder vielleicht doch nicht.
Wir haben beim Ra einmal einen Reservereifen ausgeborgt. Wir sind irgendwo im Mühlwald, in irgendeinem Viertel jedenfalls draufgekommen, dass wir gar keinen Reservereifen dabei haben. Haben ein bisschen herumtelefoniert, Werkstätten angerufen und dann sind wir zu irgendeinem Bauernhof, / Werkstätte gekommen. Der hat irgendwo aus einem alten Schuppen einen LKW, wir sind so mit einem Mercedes Vito gefahren, einen alten LKW-Reifen, der irgendwie draufpasst hat, den hat er uns tatsächlich geborgt. Wir haben gesagt, wir sind in 4 Tagen wieder da und geben den zurück, wenn wir ihn nicht brauchen.
Ich kann mich vage an die Geschichte erinnern, ich bin am Radl gesessen, das war ein Solo-Race-Round-Austria, ich denke, es war 2016 oder so, und ich habe nur irgendwie so leicht mitbekommen, dass ein Teil der Crew ist gerade unterwegs, ein paar Stunden vorausgefahren, irgendwas besorgen. Aber ich habe mir wieder nicht die ganze Wahrheit erzählt, damit ich nicht unlocker werde. Ist immer großartig, wenn man die Geschichten dann im Nachhinein erfährt.
Was sowieso nirgends, egal ob Radrennen oder nicht, was nie nirgends fehlen darf in keinem guten Haushalt, in keinem Auto. Kabelbinder, Gaffer, WD-40. Jetzt kannst du einen MacGyver-Witz machen.
Ja, damit hat schon der MacGyver, glaube ich, jede Situation gelöst. Wobei WD-40 bitte auf keinen Fall auf die Kette. Auf die Kette kehrt entweder Dry Fluid, Trocken, Schmierstoff oder Kettenwachs von Baranski, das man übrigens mittlerweile auch bei mir im Ultracycling-Shop beziehen kann. Aber WD-40 kann halt helfen bei Putzen, bei anderen Dingen, wenn man im Auto irgendwas schmieren muss, irgendeine Schrauben verklemmt oder sonst was. Aber diese Dinge kehren dann halt alle in ein Plastikregal. Wir werden jetzt nicht die Werkzeugbox im Einzelnen durchgehen. Ein Plastikregal, ein gutes Ordnungssystem. Es gerne Feuchttücher, Handschuhe dazu, weil man will entweder sauber bleiben oder irgendwann vielleicht sauber machen. Mensch und Maschine. Und ich glaube, dann haben wir eigentlich das meiste beieinander. Vielleicht nur mehr das Thema Funkgerät und Kommunikation, das noch ganz Wichtiges ist, meiner Meinung nach.
Hängt auch von der Persönlichkeit des Athleten oder der Crew ab, wie das gehandhabt wird. Es ist, wenn ein Athlet, eine Athletin sehr mit sich selbst alleine Radfahren kann, nicht unbedingt notwendig, weil es gibt quasi nicht mehr Radfahrer, Radsportlerinnen, die ohne Navigation am Rad unterwegs sind. Das heißt, um Weg und Route anzusagen, ist es nicht notwendig. Und wenn man sich während des Rennens nicht groß unterhalten will, dann ist es nicht notwendig, eine Funkverbindung zu haben.
Ich bin immer erstaunt, wenn es dann Geschichten gibt, wo Leute sagen, ja, sie sind jetzt Race Across America gefahren und das war so schön, weil sie haben endlich einmal 10 Tage Ruhe gehabt. Endlich einmal Stille und nicht permanent Stress. Ja, es ist ganz unterschiedlich. Für mich ist halt wirklich das ganz entscheidend. Und so wie wir das halt immer aufbauen, wir haben uns so ein bisschen gespielt oder ein paar Dinge halt umgebaut. Also im Auto ist es so, dass wir quasi eine kleine Computer-Aktivbox ans Funkgerät gesteckt haben, damit jeder im Auto hört, wenn ich was ins Funkgerät spreche. Nicht nur derjenige, der das Funkgerät dann bei sich hat. Und ihr im Auto habt quasi ein externes Mikrofon noch angesteckt, dass das herumgereicht werden kann, dass der Beifahrer, der Fahrer oder wer auch immer reden kann. Und sehr oft wird es dann über die Außenlautsprecher gespielt, wenn es erlaubt ist. Und wenn man durch Ortschaften fährt, wenn man verpflichtend nicht die Außenlautsprecher verwenden darf, geht es direkt bei mir ins Ohr.
Ja, also das ist schon, finde ich, sehr wichtig in unserer Crew, dass jeder hört, was du sagst. Also ich bin auch schon in Pacecast gesessen und habe das schon gesehen, wo beispielsweise nur der Beifahrer mit dem Athleten kommuniziert. Das heißt, nur der hört und nur er spricht mit dem Athleten. Bei uns in der Crew hört jeder alles und das Mikro hat ein ewig langes Kabel, dass jeder sich das jederzeit nehmen kann. Es liegt immer griffbereit und jeder kann reden. Also es ist, wir sind eigentlich immer zu viert, wenn wir miteinander reden.
Bevor es jetzt zu technisch und kompliziert wird, möchte ich auf das hinweisen. Ich habe jetzt auf ultracyclingshop.com auf meiner Shop-Webseite Sektion eingerichtet mit Fragen und Antworten. Und da habe ich im Prinzip auch in der Vorbereitung für heute die ganzen Fragen auch schriftlich beantwortet. Das heißt, da kann man das alles nachlesen. Da stehen ja dann die Modellbezeichnungen dabei, eben von den Terrano XD-Funkgeräten ein paar Details, wie diese Verkabelung dann zum Beispiel ausschaut im Detail, damit eben die Boxen angesteckt werden können. Ich habe ein Tutorial-Video aufgenommen, und da ist das alles im Detail erklärt. Also wer das technisch genau wissen möchte, dort einfach nachschauen.
Vielleicht sollte ich mir das Video auch mal anschauen, weil es ist bei jedem Rennen immer eine neue Herausforderung, diese Funkgeräte ein- und auszuschalten.
Ja, ich hab das jetzt so gemacht, ich habe mit einem weißen Edding, also mit so einem wasserfesten weißen Stift, habe ich auf der einen Taste wie einen Punkt gemacht und auf der anderen Taste wie zwei Punkte gemacht, damit jeder meiner Betreuer weiß, dort wo ein Punkt ist, schaltet man ein und beim anderen schaltet man aus. Und Dann muss man noch laut leise drehen und wenn man beide gemeinsam drückt, kann man koppeln. Und also
klingt jetzt vielleicht in dem Kontext lächerlich, aber es sollte wirklich die ganze Crew die Technik beherrschen. Und wenn man sie mit der Crew, wenn man wenig Vorbereitungszeit hat und wenn man sie erst kurz vorher trifft, dann sollten Beschreibungen dabei sein oder wirklich ganz einfache Erklärungen jederzeit verfügbar sein, damit wirklich jeder alles machen kann.
Weil ihr dann ja 10 Geräte gleichzeitig bedienen musst, müsst und das im Dunkeln unausgeschlafen und deswegen das mit den 1 und 2 weißen Punkten habe ich jetzt nicht gemacht, um die da auf dem Arm zu nehmen.
Nein, es ist tatsächlich...
Es ist wirklich so sicher und so simpel wie möglich, dass man es jederzeit in jedem Zustand bedienen kann.
Wir bekommen immer wieder Trainingsfragen und es ist für uns total schwierig, den Spagat zusammenzubringen zwischen verständlich zu erklären und komplett ins Technische abzudriften.
Wie man es jetzt gerade gemerkt hat bei der Ausrüstung des Autos.
Wie man es auch jetzt bei der Ausrüstung gemerkt hat, bei Trainingsfragen tun wir uns da noch viel schwerer, weil da einfach die Ausgangslage für unsere Hörerinnen einfach total unterschiedlich ist. Aber wir bekommen dann auch ganz, ganz basic Trainingsfragen und ein paar von denen werden wir jetzt versuchen, so untechnisch wie möglich zu beantworten.
Die konkrete Frage lautet, welche Umfänge und in der Trainingsvorbereitung nötig sind, um zum Beispiel die Race Around Austria Challenge über 560 Kilometer in der Karenzzeit von 28 Stunden finishen zu können. Und wie schon einmal gesagt, es ist halt immer die Frage, wie das Ausgangslevel ist. Also ob man jetzt zum Beispiel Langstreckenerfahrung schon hat, aber nicht schnell und leistungsfähig ist. Oder ob man schnell und leistungsfähig ist, aber keine Erfahrung für die Langstrecken hat. Oder beides. Das ist natürlich, dann hat man viel zu tun, wenn man langsam und unerfahren ist, aber es ist alles machbar und ich glaube, als wichtigste Basis ist immer einmal sein Ausgangslevel zu checken, mit einem zum Beispiel mit einem FTP-Test. Das haben wir auch schon in einer Episode genau besprochen. Das ist sozusagen ein 20-Minuten-Test, wo man wirklich all out fährt und ermittelt, welche Leistung man maximal über 20 Minuten bringen kann.
Also es gibt nicht nur dieses 20-Minuten-Protokoll, es gibt verschiedene Protokolle, aber wenn man ein Testprotokoll fährt, dann einfach dabei bleiben. Und dann kann man regelmäßig seinen Fitnesszustand überprüfen. Wenn man ständig verschiedene Protokolle fährt, kriegt man kein einheitliches Ergebnis. Also sich einen Test raussuchen, es gibt 10, 15, den von dir angesprochenen 20-Minuten-Test. Auch beim Stufentest kann man die FTP ermitteln, sich für ein Protokoll entscheiden und dann in regelmäßigen Abständen überprüfen.
Auf jeden Fall hat man dann seine FTP-Schwelle, also wie viel Watt kann man dann über 20 Minuten bzw. eine Stunde treten, auch den Maximalpuls und von dort leitet man sich dann seine Trainingsbereiche ab, zum Beispiel 55% der Wattleistung bis 75% ist Grundlagenausdauer. Viel besser als das Ganze ist aber der sogenannte Inside-Test, den zum Beispiel mein Trainer, der Max Kinselbauer, auch anbietet. Das heißt, man muss jetzt nicht Athlet sein, der von ihm betreut wird. Man kann auch das über seine Webseite mk-training.org einfach nur dieses Testprotokoll sich dort holen und mit ihm das gemeinsam absolvieren. Da geht es nämlich darum, dass man auch noch mehr erfährt über die Werte von seiner aktuellen VO2 Max, von seiner VLA Max und ganz wichtig, man erfährt, wie viel Fett und wie viel Kohlenhydrate verbrennt mein Körper bei einer gewissen Belastung. Und da ist es eigentlich das Entscheidende. Also wir werden jetzt doch keine Trainingspläne vorbeten. Es ist auf jeden Fall wichtig, Erfahrung zu sammeln, auf den langen Strecken seit Langzeit Ausdauer zu trainieren. Meistens sind unter der Woche eher die kürzeren Trainings und am Wochenende die Ausfahrten von 4 bis 12 Stunden. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht ein Mindestmaß, um ein Rennen wie die Challenge zu finishen, sondern man muss halt in der Lage sein, 300 Kilometer locker zu schaffen in einem vernünftigen Tempo und dann noch nicht völlig zerstört zu sein. Aber es ist halt einfach mit seinem alltäglichen Leben, mit seinem Beruf in Einklang zu bringen. Es macht keinen Sinn, sich jetzt drauf zu verkrampfen. Man muss jetzt 200 Kilometer trainieren jedes Wochenende und hat vielleicht gar keine Zeit dafür und deswegen auch mehr Stress.
Der wichtigste Tipp ist immer, Zeit am Rad bringt mehr als Zeit herunten vom Rad. Das heißt, wenn man Zeit hat, soll man sich aufs Rad setzen und jetzt nicht einfach ganz streng irgendwelche Trainingspläne abzuarbeiten. Wenn man, es gibt online super Tools und super Trainingspläne und die kann man absolvieren oder an die, in denen kann man sich orientieren. Aber wenn dann irgendwann einmal dort steht, 1,5 Stunden und man hat diese nicht Zeit oder man hat keine Lust, dann kann man auch 1 Stunde oder 1/3 Stunde, aber Hauptsache, man sitzt am Rad, ja.
Aber ich würde sagen, Flo, bitte erzähl du mal von deinem alltäglichen Training, weil das ich jetzt da als jemand, der das professionell ausübt, zwischen 20 und 35 Stunden in der Woche trainiert, ist jetzt nicht unbedingt das, es war jetzt nicht die Frage, aber du bist ja doch jemand, der arbeitet, der andere Dinge tut, der nicht ausgezeichneter Podcast-Sprecher ist und nebenbei natürlich auch noch brav trainiert, aber wie viele Stunden opferst du pro Woche oder investierst du pro Woche, um dein Leistungsniveau zu erreichen und du schaffst dann doch solide das Race Around Niederösterreich?
Also ich bin seit, glaube ich, 2016 auf Strava. Da ist bei mir alles sichtbar. Das heißt, wenn man es genau wissen will, kann man sich das dort anschauen. So richtig mit Ziel und Plan arbeite ich aber jetzt erst wieder seit 3 Jahren. Davor bin ich einfach irgendwie drauf losgefahren. Und ich hatte im ersten Jahr, also vor 3 Jahren, das Ziel, 365 Stunden im Jahr Rad zu fahren. Das haben wir gedacht, das ist eine schön runde Zahl. Das ist im Schnitt eine Stunde Radfahren pro Tag. Das habe ich mir als schaffbar und realistisch vorgestellt und habe ich danach geschafft. Das Ziel war sogar zu niedrig angesetzt, weil es war dann im November erreicht und habe dann fast keine Motivation mehr gefunden, mich weiter aufs Rad zu setzen. Und im letzten Jahr habe ich mir dann das Ziel gesetzt, 444 Stunden, wieder eine schöne runde Zahl. Das habe ich sehr knapp geschafft, weil ich nach dem Run ein bisschen ein Sommerpausenloch aufgerissen habe, weil ich kein Ziel hatte und nicht wirklich einen Grund gesehen habe zum Weitertrainieren und dann bin ich nur aus Spaß mehr gefahren.
Wie viele Stunden in der Woche ist jetzt dein Training unter der Woche bei den kürzeren intensiven Einheiten?
Also bei mir schwankt es aktuell zwischen 8 und 12 bis 14 Stunden. 14 Stunden ist schon recht viel, da investiere ich sehr viel Zeit am Wochenende. Unter der Woche habe ich Trainingseinheiten zwischen 1 Stunde und maximal 2 Stunden. So 1,5 Stunden so im Schnitt unter der Woche mit einem fixen Ruhetag. Und am Wochenende dann, was geht, beziehungsweise worauf ich Lust habe. Wenn ich dann gehe mal am Wochenende Skifahren oder eine Skitour oder Langlaufen und dann setze ich mich nachher nicht mehr aufs Rad.
Werbung. Seitdem wir unseren Podcast gestartet haben, Flo, bin ich so richtiger Podcast-Fan geworden. Also ich habe mir jetzt einige Formate gefunden, wo ich echt immer wieder und sehr gern reinhöre. Und einer meiner absoluten Lieblingspodcasts ist Erklär mir die Welt von Andreas Sator.
Seitdem wir unseren Podcast machen, werde ich ständig auf genau diesen Podcast angesprochen und mir werden immer wieder Links geschickt. Der Podcast wird mir immer wieder empfohlen und ich höre selbst wirklich gern rein.
Ich finde es halt echt super, weil ich meine, wir reden natürlich sehr viel übers Radlfahren, aber andere Themen sind ja genauso interessant und ich denke so für Allgemeinbildung und generell Wissen ist es super, wenn man seinen Horizont ein bisschen erweitert und Erklär mir die Welt bespricht jetzt sehr oft Themen aus Politik, aus Umwelt, Nachhaltigkeit, aus Wirtschaft, aus Weltgeschehen und der ist halt sehr gut recherchiert in einer sehr gut verständlichen Art und Weise und das Motto des Podcasts, dass er uns helfen soll, die Welt besser zu verstehen. Also zumindest bei mir gelingt es hervorragend.
Ja, also ich finde es, also die Themenauswahl extrem spannend, extrem vielseitig. Es sind immer wieder Themen dabei, wo ich gar keine Ahnung habe und es ist wirklich extrem zugänglich aufbereitet. Es sind so wirklich die Fragen, die ein Laie wie ich dann auch stellen würde oder die mich interessieren würden. Also es ist wirklich horizonterweiternd, würde ich es fast nennen.
Die 400. Folge von Erklär mir die Welt kommt jetzt am 23.06. online. Den Podcast gibt es seit 8 Jahren und das Jubiläum gehört gefeiert. Und eine Episode, auf die wollen wir ganz besonders hinweisen, weil ich glaube, die ist für alle, die Sitzfleisch mögen, auch sehr interessant.
Ja, und das wäre die Folgennummer 306. Erklär mir deine Radweltreise mit Tanja Villers. 400 Folgen sind wirklich viel. Straps, vielleicht kannst du deine Lieblingsepisode wahrscheinlich nicht sagen, aber vielleicht irgendeine Episode, die dir irgendwie im Kopf geblieben ist, an die du dich gern zurückerinnerst.
Ich weiß es noch ganz genau. Es war 2023. Es war Frühling. Ich bin in Montenegro gewesen, Radl fahren und bin zwischen Niksic und Podgorica gefahren und habe mir eine Folge angehört über die Inflation. Das war 2,58 und seitdem habe ich verstanden, warum Inflation nichts Schlechtes ist, sondern warum es in einem gewissen Maß sinnvoll ist, dass Dinge mit der Zeit ein bisschen teurer werden.
Ich kann mich sehr gut erinnern an die Episode mit Franz Fieböck, österreichischer Astronaut. Und nachdem ich wie jedes Kind davon geträumt habe, Astronaut zu werden, habe ich mir das natürlich sehr, sehr gern angehört.
Zumindest Podcaster bist geworden.
Immerhin, ja.
Wir können euch den Podcast wirklich empfehlen. Und besonders
Erklär mir deine Radweltreise, Folge 306, überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende.
8 bis 12 Stunden ist also, wie wir jetzt gehört haben, auch vom Flo, ein Umfang, der auf jeden Fall gut ist, um so ein Radrennen zu bestreiten. Gewinnen wird damit sicher schwierig, aber das ist sehr selten das Ziel und über das reden wir heute auch nicht. Aber ganz entscheidend ist auch, dass man das einfach mit Geduld macht, langfristiger Herangehensweise, nicht nur ein paar Wochen und dann glaubt man, ist in Form, sondern das ist ja der Prozess über Monate und Jahre und darauf kommt es meiner Erfahrung nach sehr stark an.
Ich denke, was sehr wichtig ist, wenn man so von Umfängen redet und man sieht dann die Jahresumfänge der Profis und von sehr trainingserfahrenen Leuten, die 800, 900, 1000 Stunden im Jahr Radfahren, dass man dort nicht hinkommt, einfach so. Das muss man über Jahre, diese Resistenz, dass man so einen Umfang aushaltet und fahren kann, das muss man über Jahre aufbauen. Und man muss sie da langsam steigern. Jährlich 10, maximal 20%, um zu schauen, dass der Körper das auch verkraftet. Man kann nicht von 300 Stunden im Jahr auf 1000 Stunden im nächsten Jahr steigern. Das wird zu viel, selbst wenn man die zeitlichen Ressourcen hätte dafür.
Eine andere Frage, die öfters jetzt schon kommen ist, da geht es ums Thema, wie ändert sich das Training oder wie soll ich trainieren, wenn ich schon älter bin? Also jetzt konkret über 50. Und nachdem das jetzt schon eine sehr spezifische Frage ist und beim Flo und bei mir steht bei beiden noch der Dreier vorn.
Noch.
Ja. Und jetzt können wir da natürlich nicht viel dazu sagen, aber wie das Training für 50 plus funktioniert, haben wir den Markus Kinselbauer gefragt.
Das Training ab 50 oder auch deutlich älter unterliegt denselben Regularien wie jedes andere Training bei Jüngeren. Das Einzige, was sich ändert, ist die Regenerationszeiten. Das heißt, die Anpassungsprozesse, die laufen ein bisschen langsamer ab. Und man muss halt ein bisschen aufpassen bei den intensiven Einheiten, dass die nicht zu dicht aneinander liegen, dass genügend Zeit zum Erholen ist und dass der Körper genügend Zeit kriegt, die Reize zu verarbeiten. Aber ansonsten gibt es eigentlich überhaupt keine Einschränkungen. Ich sehe das sogar eher als Fehler, dass man keine Intensität, oder wenn man keine Intensitäten mehr macht, weil dadurch verschenkt man eigentlich großes Potenzial, seine Leistungsfähigkeit nochmal deutlich zu heben. Man braucht überhaupt keine Angst nicht haben, in einem bestimmten roten Bereich oder hohe Herzfrequenzen oder sowas zu erreichen, solange man gesund ist. Und da empfehle ich sowieso jedem, dass er regelmäßig einen Check macht beim Sportarzt, der Belastungs-EKG, damit man sicher ist, dass man sein Herz auch intensiv belasten kann, ohne Probleme. Und dann ist es überhaupt kein Thema nicht. Im Gegenteil, ich glaube, dass sogar die meisten sehr profitieren würden davon. Erfahrungsgemäß trainieren Ältere, es ist jetzt ein bisschen pauschal und ein bisschen lapidar ausgedrückt, in einem ziemlichen Einheitsbrei. Das heißt, sie fahren teilweise richtig viel, aber halt immer in einem sehr ähnlichen Intensitätsbereich. Das heißt, die VLR Max, die sinkt zwangsweise. Erstens einmal, weil die schnellen Muskelfasern im Laufe des Alters weniger werden und eher in Richtung rote Fasern übergehen. Dann, wenn man viel trainiert und das Jahre und Jahrzehnte lang, hat man eigentlich eher einen guten Effekt, dass die VLR Max nach unten geht. Aber wenn man dann auf die Intensitäten vergisst, dann hat man einzig und allein die Umfänge als V2-Max-Reiz und vergisst halt vollkommen auf den V2-Max-Entwicklung über das Intensitätspotenzial. Und es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt ein 30, 40, 50, 60 bin. Ich kann immer dieses System ausreizen. Das System ist halt nicht mehr ganz so groß wie vor 20 Jahren dann, aber es ist noch immer da. Und wenn ich es nicht trainiere, dann wird es natürlich auch nicht besser. Von den Herzfrequenzwerten kann man eigentlich auch nicht sagen, weil es ist sehr individueller Wert. Also die maximale Herzfrequenz, die kann im Alter sehr hoch sein, bei, keine Ahnung, 200. Für 200 vielleicht schon ein bisschen hoch, aber gibt's durchaus, dass man richtig hoch raufkommt. Und andere kommen halt vielleicht nur bis 170. Also das hat leistungsmäßig überhaupt nichts zu sagen. Und ist ein individueller Wert. Deswegen, man kann auch immer an diesen Wert heran trainieren. Ja, und deswegen würde ich schon empfehlen, vielleicht in der Absprache mit dem Trainer oder mit jemandem, der sich mit der Materie gut auskennt, wie man denn solche Intensitäten gut reinlegen kann in dieses Training.
Das ist auch ein Punkt, den ich allgemein vielleicht noch anmerken möchte. Man sollte keine Angst haben vor hoher Intensität. Das geistert irgendwie so da draußen herum, dass es irgendwie gefährlich ist fürs Herz oder dass man sich damit nichts Gutes tut. Man kann schon mal sich so richtig abschießen im Training. Das kann schon mal wehtun. Da kann man schon mal ein bisschen Blut schmecken. Der Körper reguliert eh ab. Man kann sie eigentlich eh nicht. Man kann eh nicht übers Limit drüber gehen. Aber man braucht keine Angst haben vor hohen Intensitäten.
Und vor allem nicht vor 50 plus. Letztens mit Rainer Steinberg haben wir, glaube ich, am Ende irgendwas dahergeredet, wenn wir mal 70 plus sind, möchten, Vorschlag war es vom Rainer, das Ram im Zwarer-Team fahren. Das heißt, liebe Grüße nach Bayern, ich hoffe, du hast uns heute wieder zugehört und nimmst da die Tipps mit für die Zukunft, lieber Rainer. Letztes Thema, auf das wir jetzt noch ein bisschen im Detail eingehen, ist das Thema eben zur Ernährung. Wie schaut es im Training und wie schaut es im Rennen aus? Und das ist jetzt wahrscheinlich schnell erklärt, ich habe mir das da vorbereitet. Wichtig ist zu wissen, es ist ein Unterschied, ob man im Training oder im Rennen unterwegs ist. Weil im Training kann es durchaus Sinn machen, mit einem niedrigen Blutzuckerwert unterwegs zu sein, mit leeren Speichern unterwegs zu sein, um den Fettstoffwechsel zu trainieren. Das funktioniert zum Beispiel so, Flo, du bist auch derjenige, der am Abend nach der Arbeit trainiert, wenn du jetzt am Abend intensives Intervalltraining machst und danach nichts Kohlenhydratreiches mehr isst, wirst du am nächsten Tag in der Früh ein bisschen schwere Füße haben. Aber das kann gewünscht sein, weil dann könntest du nächsten Vormittag zum Beispiel für die lange Ausfahrt am Wochenende nüchtern starten. Damit hast du von Anfang an schon die Fettverbrennung und das kann eben der gewünschte Effekt sein. Das heißt, ich brauche nicht bei jeder Trainingseinheit mit vollen Speichern und noch einer ausgiebigen Portion Frühstück starten, sondern manchmal kann eben diese gewünschte Unterversorgung gezielt gewünscht sein. Und dann gibt's ja diese Nahrungsmittel, die oft als Slow Carb bezeichnet werden. Das ist nämlich eine Kohlenhydrat-Variante, die nennt sich dann zum Beispiel Isomaltulose. Die ist in solchen Getränken drinnen. Das heißt, man trinkt da und zwar bei so einer nüchtern Trainingseinheit oder wenn man halt Kohlenhydrat reduziert trainiert, dieses Elektrolyt-Kohlenhydrat-Getränk, aber das liefert die Energie, die es liefert, langsamer verfügbar. Der Blutzucker steigt langsam an und das ist zum Beispiel im Panaceo Sport Iso Getränk drinnen und wird halt so ja im Dialekt Neudeutsch als Slow Carb bezeichnet. Wenn man intensive Trainings macht, ist es natürlich wichtig, viele Kohlenhydrate gespeichert zu haben, Kohlenhydratspeicher voll zu haben, genauso wie im Rennen. Und bei der Aufnahme der Kohlenhydrate gibt es zwar grundsätzlich unterschiedliche Substanzen. Das ist einmal die Glucose und einmal die Fructose. Und ich kann von der Glucose eine gewisse Menge pro Stunde aufnehmen und von der Fructose nämlich 60 und 30 Gramm. Deswegen ist in einem guten Sportgetränk beides drinnen in dem Verhältnis. Weil wenn ich zum Beispiel Maltodextrin selbst mische und keine Fructose dabei habe, wird man irgendwann schlecht werden, aber ich habe nicht genügend Kohlenhydrate aufgenommen. Nur Fructose funktioniert auch nicht. Und deswegen ist eben diese Mischung, dieses Verhältnis ganz wichtig und das lässt sich auch trainieren. Man kann dann durchaus mehr als 90 Gramm pro Stunde aufnehmen, wenn man den Magen und den Darm ja das üben lässt im Training, das ein bisschen testet und dann sind 100 oder 110 Gramm möglich und dann hat man natürlich längere Zeit, volle Kohlenhydratspeicher und die volle Versorgung.
Ich möchte nur aus meiner Perspektive vielleicht was dazu sagen. Wenn man tendenziell weniger Zeit hat zum Training, dann sollte es ein qualitativ hochwertiges Training sein. Und dann ist mein Zugang dazu einfach, das mit vollen Speichern zu machen, weil dieses nüchtern Training oder dieses Unterversorgungstraining, da kann man danach vom Radl absteigen und man hat echt kein gutes Gefühl. Man fühlt sich leer, man fühlt sich während dem Training schlecht, kann sein, als hätte man keine Kraft, als würde man keine Power auf die Pedale kriegen. Und das ist mental schwierig. Und wenn man wenig Zeit hat, dann setze ich für mich eher auf qualitativ hochwertigeres Training mit vollen Speichern. Aber es ist durchaus möglich, so zu machen, aber man muss halt auch Kosten-Nutzen ein bisschen abwiegen und kann sein, dass es mental nicht so leicht ist.
Definitiv, und es macht eigentlich nur Sinn, wenn man das Vormittag oder in der Früh irgendwie beginnt, weil man kann jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie das Essen zurückschrauben, wenn du geistig arbeitest und nur damit man oben quasi nüchtern starten kann, das würde irgendwie wenig Sinn machen. Jedenfalls ist es wirklich wichtig, im Training schauen, welche Verpflegung tut mir gut, was kann ich gut vertragen, wo habe ich keine Probleme, und dann ist es einfach nur wichtig zu wissen, dass es eben so physikalische Größen gibt. Zum Beispiel eine Stunde mit 200 Watt sind 740 Kalorien Verbrauch. Und ich habe natürlich Fett im Körper, ich habe Kohlenhydrate als Glykogen gespeichert. Und das wird halt je nach Fitnesszustand unterschiedlich hergenommen. Wenn jetzt jemand, der wenig in Form ist, und sehr klein und leicht ist und wenig Muskelmasse hat, 200 Watt tritt, verbrennt er gleich viel Kalorien, aber er ist wahrscheinlich schon sehr am Limit und verbraucht viele Kohlenhydrate und es entsteht viel Laktat. Und wenn jetzt ich zum Beispiel über 80 Kilo bin, meistens gut in Form, wenn ich 200 Watt trete, verbrauche ich gleich viel Kalorien, 740, aber es kommt der größte Teil aus den Fettspeichern und ich verbrauche noch ganz wenig von meinem Glykogenspeicher. Und da durch muss man dann sich ja unterschiedlich ernähren. Und das Ziel muss jetzt sein, wenn man dann zum Rennen geht, dass man ein konstantes, hohes Tempo fahren kann, bei ganz wenig Kohlenhydratverbrauch, mit viel Fettverbrennung. Und das erreicht man halt, wenn man gute Fitnesswerte hat und dann seine Ernährung auf seinen Bedarf abstimmt. Das kann zum Beispiel ganz genau dieser Inside-Test ermitteln, wie viel Fett und Kohlenhydrate verbrauche ich bei welcher Intensität. Das kann auch bei der Ernährung helfen. Und ja, dann ist noch einfach gut zu wissen, viele Kohlenhydrate, gerade bei Intervalltrainings, wenn es dann lange Rennen werden über mehrere Tage, dann gehört Fett und Eiweiß auch dazu. Das ist zum Beispiel im Ensure drinnen, deswegen ist das so empfehlenswert.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil wenn wir gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclad natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclad.cc.
Dort könnt ihr es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Einen letzten Trainingstipp habe ich noch, beziehungsweise ans Rennen dann hin. Wichtig ist, das konstante Tempo zu üben, ohne Zwischensprints, ohne sich selbst zu attackieren, ohne Überführungen irgendwie rauf mit Vollgas, sondern das Gefühl für den Körper zu entwickeln, so konstant wie möglich zu bleiben. Und das Renntempo sollte dort sein in der Nähe von 65% der FTP. Und das ist meistens dort, wo am meisten Fett verbrannt wird und wo die Kohlenhydratspeicher nur einigermaßen gut geschont werden. In der Größenordnung kann man sich orientieren.
Jetzt eigentlich die wichtigste Frage. Es ist die Zeit in der Saison, wo du schon ständig nach deinen Zielen gefragt wirst. Das heißt, wofür trainierst du eigentlich? Wieso fährst du auf Trainingslager?
Es ist total untypisch. Normalerweise ist das immer klipp und klar. Aber heuer ist für mich wirklich auch ein spezielles Jahr. Ich fahre nicht beim Race Across America. Das ist jetzt für mich einfach beschlossene Sache. Das gehört im Herbst, im Winter im Prinzip schon in die Wege geleitet. Und da war die Situation einfach zu unsicher. Mein erstes Rennen heuer wird sein das Race Across Italy. Das ist Ende April. Fürs zweite Rennen in dem Jahr habe ich nur 2 Optionen. Da muss ich noch zwischen A und B entscheiden. Und dann für den Sommer oder für den Spätsommer schaut alles danach aus, dass ich mal ganz was Neues versuchen werde. Nämlich ohne Crew unterwegs zu sein. Aber da bin ich auch noch am detaillierten Tüfteln, aber in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Deine Ziele, Flo?
Ja, ich glaube, es ist kein Geheimnis mehr. Ich habe mich wieder fürs Race Around Niederösterreich angemeldet. Werde das jetzt zum 3. Mal in 3 Jahren fahren. Hoffe, mich nochmals zu verbessern, zeitlich. Und ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Schauen, ob wir den alten Golf nochmals den Beifahrersitz ausbauen oder ob ich meinen eigenen Tipp befolge und ein Mietauto mir besorgen werde mit einer Schiebetür.
Meins borge das sicher nicht. Wir hoffen, es war viel Aufschlussreiches dabei. Ihr findet ganz viele Infos auf ultracyclingshop.com mit den entsprechenden Sachen dazu, die man sich vielleicht einmal anschauen kann. in der FAQ-Sektion zusammengefasst. Und meldet euch für frühe Radlrennen an, setzt euch Ziele und kauft euch ein Boomboard von Leze, damit die Indoor-Trainings noch ein bisschen cooler werden.
Und du hängst schon so her heute, deswegen werde ich dich nicht darum bitten, FAQ auszusprechen.
Werbung.
Die Radl-Saison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst halt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.